Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
Hallo, mein Name ist Philipp Piertoff. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Und wir sprechen heute über Alexei Nawalny und Julia Nawalnaja. Wir haben heute am Freitag sehr bewegende Bilder aus Moskau gesehen. Bilder, die man aus Moskau sehr lange nicht mehr gesehen hat. Alexei Nawalny wurde heute beerdigt und tausende Menschen, tausende Russen sind gekommen, um sich von ihm zu verabschieden und natürlich auch um ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, dass nicht alle Russen für den Krieg sind, dass nicht alle Russen für Putin sind, sondern dass es auch ein anderes Russland geben kann. Und Paul ist gerade auf dem Weg aus der Ukraine in ein anderes Land, hat die Grenze überquert, ist in Polen und hat natürlich auch verfolgt, was in Moskau passiert ist. Paul, als du auf Twitter oder YouTube und natürlich in allen Medien der Welt diese Bilder gesehen hast von tausenden Russen, die sich in Moskau getroffen haben, um Abschied zu nehmen von Nawalny. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Was hat das bei dir ausgelöst?
Ja, tatsächlich bewegende Bilder. Ich habe, als ich die Bilder gesehen habe, mich erst einmal gewundert, weil ich mich gefragt habe, wie kann es sein, dass Putin das zulässt? Also gestern Nacht habe ich mir noch so Aufmarschbilder angeschaut, wo man gesehen hat, wie die Polizei und teilweise fast in militärischer Uniform man sich dort vorbereitet hatte, rund um die Kirche, aber auch um den Ort, wo Nawalnys Leiche lag. Und als ich diese Menschen gesehen habe, habe ich darüber nachgedacht, warum Putin das am Ende zugelassen hat, dass sozusagen diese Bilder entstanden sind. Ich gehe davon aus, dass er in einem christlichen Land es für ihn nicht möglich gewesen wäre, eine Beerdigung, eine Trauerfeier tatsächlich zu stoppen oder gewalttätig aufzulösen, dass das für ihn noch gefährlicher gewesen wäre. Und ich habe neben den Bildern, die diese Demonstranten gezeigt haben, wo auch einige gegen den Krieg in der Ukraine etwas gesagt haben, also klare Anti-Kriegs-Slogans, Anti-Kriegs-Rhetorik von diesen Menschen, gedacht, wie wahnsinnig mutig sie sind. Denn klar ist ja, dass die russischen Behörden wahrscheinlich von jedem Einzelnen wissen, der bei der Beerdigung war, der die Dinge gegen den Krieg in der Ukraine gesagt hat. Und irgendwie hat es mich auch ein bisschen optimistisch gestimmt, dass es tatsächlich noch Leute gibt, die diesen Mut haben, dahin zu gehen und dann auch noch sich gegen den Krieg in der Ukraine zu wenden.
Ja, ich habe ein kurzes Interview mit einer Frau gesehen, die auf der Beerdigung war und sie hat sich getraut, in eine Kamera zu sprechen und ihr Gesicht zu zeigen und hat gesagt, dass sie keine Angst mehr hat, sondern nur noch Verzweiflung und Schmerz empfindet und Wut natürlich auf dieses Regime. Und da muss ich sagen, das ist tatsächlich sehr, sehr mutig, denn eigentlich tun diese Menschen ja nichts Besonderes. Sie gehen nur zu einer Beerdigung, also etwas total Selbstverständliches. Aber man weiß halt, welche Konsequenzen das in Russland haben kann. Also auch wenn jetzt gerade heute wohl nicht so viel passiert ist, also der Tag ist ja noch nicht vorbei, deswegen wage ich jetzt noch keine endgültige Bilanz. Aber selbst wenn es heute ohne Massenfestnahmen auskam, heißt das nicht, dass diese Menschen nicht trotzdem Konsequenzen zu spüren bekommen werden.
Ja, und neben diesen Bildern, die ich dort gesehen habe oder die wir dort gesehen haben, von den Demonstranten, finde ich, bleibt ein Bild besonders, also für mich zumindest fast ikonisch, das Bild der trauernden Mutter am Sarg von Alexei Nawalny. Ich glaube, das ist ein Bild, das vielen Russen unter die Haut geht, möglicherweise auch denjenigen oder diejenigen, die Putin unterstützen. Denn eine Mutter dort zu sehen, in dieser Kirche, an dem Leichnam ihres Sohnes, das hatte, finde ich, große Symbolkraft und könnte nochmal ganz andere Emotionen auslösen, die vielleicht auch andere Menschen erreicht als die Bilder, wo man gesehen hat, wie die Menschen auf der Straße protestieren und gegen den Krieg protestieren.
Ja, ich würde auch sagen, das war für die russische Propaganda kein guter Tag. Auf der einen Seite dieses unheimlich starke Bild der Mutter neben der Leiche ihres Sohnes am offenen Sarg. Und dann natürlich auch die Masse der Menschen, die eben nicht so aussehen, wie man sie sich vorstellt, wenn man der russischen Propaganda glaubt. Denn die hat aus Nawalny und seinen Unterstützern ja wirklich eine Horde von Extremisten gemacht. Und die Menschen, die man heute gesehen hat, das waren ziemlich normale Menschen, ziemlich normale Russen. Keine Menschen, vor denen man eigentlich irgendwie Angst haben muss.
Und die Frage, die ich mir, die Frage, die ich mir gestellt habe, aber dennoch, wie sehr werden diese Bilder, die wir gesehen haben, wie sehr kommen die bei den einfachen, normalen Russen überhaupt an? Also auch vielleicht abseits von den Metropolen und abseits von denjenigen, die eben noch Zugang zu sozialen Medien haben. Denn wenn wir das Propagandafernsehen betrachten, werden wir von diesen Bildern natürlich gar nichts sehen.
Nein, die russischen Staatsnachrichten werden das natürlich nicht zeigen. Das heißt, viele Menschen in einem etwas höheren Alter, abseits der Metropolen, werden davon wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Aber Russland ist schon ein Land, in dem sehr viele Menschen Zugang zu Internet haben, Plattformen wie Telegram benutzen. Und da kursieren diese Bilder. Und Russland ist ehrlicherweise auch kein Land, auf dem es immer darauf ankommt, was die Rentner außerhalb der Metropolen denken, sondern es geht schon viel darum, was in den Metropolen, also vor allem in Moskau und St. Petersburg, gesagt und gedacht wird. Und ich glaube, dass viele, viele Millionen Menschen heute ein Bild von ihrem Land gesehen haben, das sie lange eben nicht mehr gesehen haben. Wobei ich jetzt auch nicht so tun möchte, als würde jetzt irgendwie die russische Revolution beginnen und als wäre das der Startschuss für einen Umbruch in diesem Land, der zu einem Ende von Putins Regime führen könnte.
Glaubst du, dass der Kreml einfach nicht besser vorbereitet war? Also wenn wir das jetzt mal strategisch aus Putins Sicht betrachten, oder war man wehrlos? Was glaubst du, ging in den Tagen vor dieser Beerdigung in den Köpfen von Putin und seinem Machtapparat vor?
Also es ist auf jeden Fall nicht so geworden, wie der Kreml es gerne gehabt hätte. Denn es gab ja unmittelbar nach dem Tod von Nawalny die Bemühung, die Familie zu erpressen, vor allem die Mutter zu erpressen. Man hat die Leiche ja tagelang einbehalten und hat ihr dann gesagt, sie kann sie wiederhaben, aber nur, wenn sie zustimmt, sie zu bestimmten Bedingungen sozusagen zu beerdigen. Also vermutlich hätte man die Leiche gerne irgendwo verscharrt, wo es nicht zu diesen Bildern gekommen wäre. Aber das hat nicht funktioniert. Die Nawalnys haben nicht mitgemacht. Sie haben eine Kampagne aufgebaut, die am Ende dann stärker war als der Kreml in diesem Punkt. Der Kreml weiß natürlich, dass er immer noch die Oberhand hat. Also auch wenn man diese Bilder heute wirklich überhaupt nicht gut findet, wenn man es nicht geschafft hat, diese Beerdigung zu verhindern, wenn man es auch nicht geschafft hat, die Menschen einzuschüchtern, heißt das nicht, dass das vorbei ist. Also wir haben das schon angesprochen. Jeder, der da war, wurde sehr wahrscheinlich gefilmt von den russischen Behörden. Und wenn man in den nächsten Tagen und Wochen erfahren sollte, dass es dann doch zu Festnahmen kommt, dass vielleicht junge Männer, die da waren, festgenommen werden und dann an die Front geschickt werden, dann wird das natürlich auch ein Zeichen sein für künftige Oppositionsereignisse, Veranstaltungen, dann doch lieber nicht hinzugehen. Also die Sache ist nicht beendet.
Absolut. Gleichzeitig haben wir einen extrem emotionalen Post von seiner Ehefrau gesehen, von Julia Nawalnaja, die Abschied genommen hat von ihrem Ehemann. Ich habe es bei X gesehen, mit Bildern aus ihrem Leben, mit Musik, mit ja sehr, sehr rührenden Worten. Aber sie war nicht bei der Beerdigung dabei. Das war ja die große Frage in den letzten Tagen, ob sie dorthin kommen würde. Hättest du damit gerechnet? Du hast sie genauso wie Alexei Nawalny getroffen vor mehreren Jahren, als du das Interview geführt hast mit Alexei Nawalny, den du zweimal interviewt hast. Wie hast du sie wahrgenommen damals und hättest du damit gerechnet, dass sie dorthin kommen würde?
Ich habe es für sehr unwahrscheinlich gehalten, aber ich hätte niemals dagegen gewettet, dass sie kommt. Also wenn man gegen manche Menschen nicht wetten sollte, dann sind das auf jeden Fall die Nawalnys. Ich hätte ihr den Mut auf jeden Fall zugetraut, aber es wäre natürlich selbstmörderisch gewesen. Also in dieses Regime sich zu begeben, in dessen Hände sich zu begeben, nachdem die gerade deinen Mann ermordet haben, deine Kinder zurückzulassen oder womöglich sogar noch mitzubringen, das wäre wirklich der Wahnsinn gewesen. Und ich meine, das sagt ja einem auch schon viel aus über dieses Land, dass die Ehefrau und die Kinder nicht sicher zu Nawalnys Beerdigung kommen können. Ja, du hast es eben angesprochen. Ich habe sie einmal kurz kennengelernt bei Nawalnys Interview. Das war im Oktober 2020 im Axel Springhaus, im Journalistenclub. Und sie ist nur mitgekommen für die Fotos. Sie wollte am Interview selbst nicht teilnehmen, sondern das war der Plan, dass Nawalny sozusagen alleine mit uns spricht. Aber sie wollte auf den Fotos mit ihrem Mann dabei sein. Und man hat auf der einen Seite gemerkt, dass das beides Medienprofis sind. Also die Fotos waren wirklich perfekt. Sie hat ihn wahnsinnig verliebt angeschaut und er sie auch. Was den beiden allerdings überhaupt nicht schwer fiel, weil man gemerkt hat, wie sehr sie einander lieben. Und dann ist mir aufgefallen, wie bescheiden sie ist. Also Nawalny kam ja an mit ihr und mit seiner Sprecherin und mit einem halben Dutzend BKA-Beamten. Und die blieben dann auch alle da, um ihn zu bewachen. Und sie hat dann so ganz schüchtern gefragt, ja, könnte mir vielleicht jemand helfen, den Ausgang zu finden? Was ja nicht ganz so einfach ist, aus dem 19. Stock des Springerhauses ganz nach unten zu fahren und sich durch dieses Labyrinth zu kämpfen zur Ausgangstür. Und die BKA-Leute haben einfach nicht reagiert. Sie war ihnen total egal. Sie haben einfach nur auf Nawalny aufgepasst. Und dann habe ich sie eben runtergebracht. Und sie hat sich total überschwänglich bedankt, als würde ich ihr einen Wahnsinnsgefallen tun. Und ich stand mit ihr im Aufzug und habe ihr alles Gute gewünscht. Und sie hat sich wieder bedankt und ist dann eben einfach alleine raus.
Philipp, du sprichst ja Russisch, weshalb du dich auch mit Alexei Nawalny gut unterhalten konntest und auch die Zwischentöne mitbekommen hast. Wir haben in unserem letzten Podcast darüber gesprochen, wie Nawalny Witze gemacht hat und obwohl die Sicherheitsbehörden oder die BKA-Beamte gesagt haben, er solle nur verschlossene Kaltgetränke trinken, dass er trotzdem unbedingt einen Tee wollte und herzlich darüber gelacht hat. Wie hast du den Zwischentönen Julia Nawalny ja erlebt?
Also man hat gemerkt, dass Julia Nawalny viel mehr ist als eine Ehefrau, sondern das war eine Beziehung, die dann auch zu einer politischen Partnerschaft wurde. Ohne ihre Rückendeckung und auch ihren Rat, ihre Unterstützung hätte er das alles nicht geschafft. Und man hat gemerkt, dass er sehr großen Wert darauf legt, wie sie diese ganze Sache sieht. Also sie war, glaube ich, sehr, sehr stark involviert, vielleicht noch stärker, als man öffentlich drüber gesprochen hat. Es gab auch schon mal einen Fall, ich glaube, das war 2018, als er ausgeschlossen wurde von den Präsidentschaftswahlen, dass dann jemand anders aus der Oppositionsbewegung sie als Ersatz ins Spiel gebracht hat. Da hat er sich sofort dagegen ausgesprochen. Also ich glaube, es war klar, solange er lebt, bleibt er die Nummer 1 Figur. Und das hat, glaube ich, nichts mit politischem Egoismus oder sowas zu tun, sondern es war klar, die russische Oppositionsbewegung braucht eben diese eine Führungsfigur.
Ich will einmal vorlesen, was sie heute geschrieben hat über ihn, vielleicht ganz kurz.
Ja, gerne.
Sie schreibt in Telegram und bei X, Ljoscha, vielen Dank für 26 Jahre absoluten Glücks. Ja, auch in den letzten 3 Jahren des Glücks. Für die Liebe, dafür, dass du mich immer unterstützt hast, dafür, dass du mich auch im Gefängnis zum Lachen gebracht hast, dafür, dass du immer an mich gedacht hast. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll, aber ich werde versuchen, dich dort oben für mich glücklich und stolz auf mich zu machen. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme oder nicht, aber ich werde es versuchen. Wir werden uns auf jeden Fall eines Tages treffen. Ich habe so viele unerzählte Geschichten für dich und ich habe so viele Lieder für dich auf meinem Handy gespeichert. Dumme und lustige im Allgemeinen, um ehrlich zu sein, schreckliche Lieder, aber sie handeln von uns und ich wollte dich unbedingt zuhören lassen und ich wollte unbedingt zusehen, wie du ihnen zuhörst, lachst und mich dann umarmst. Liebe dich für immer, Ruhe in Frieden. Das hat sie heute mit Bildern von Alexei Nawalny unterlegt, gepostet. Und sie sagt ja in diesem Post auch neben den Emotionen, dass sie hofft, dass er stolz auf sie ist, was ja ein Hinweis ist, und sie hat es ja eben auch angekündigt, dass sie das, was Nawalny begonnen hat, weiterführen will. Ist das realistisch aus deiner Sicht? Ist sie jemand, die diese Kraft hat?
Ja, ich glaube, sie hat auf jeden Fall die Kraft. Ich habe mir vor kurzem ein langes Interview angehört mit ihm und mit ihr und manchmal auch dann mit den beiden zusammen, kurz nach seiner Vergiftung im Jahr 2020. Und dann hat er davon gesprochen, dass sie eigentlich noch viel radikaler sei als er.
Inwiefern? Weil es gibt ja immer wieder auch, was wir jetzt auch in den letzten Wochen erlebt haben, nach seinem Tod, die Debatte um die sogenannten, ja, also die Frage, wie nationalistisch Alexei Nawalny war.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Meinst du das damit oder was meinst du mit radikaler?
Nein, also wenn das so wäre, er ist politisch, glaube ich, dann so intelligent, dass er nicht gesagt hätte, sie ist noch viel nationalistischer als ich. Darauf war das nicht bezogen, sondern er meinte, glaube ich, dass sie in ihrem Kampf gegen das russische Regime noch radikaler ist. Und er begründete das damit, dass sie erlebt hat, wie er vergiftet wurde und sie erlebt hat, wie das russische Regime ihre Familie zerstören wollte. Er hat davon ja nichts mitbekommen, sagte er. Er lag ja einfach im Koma. Aber sie bekam das alles mit und hat sich damals zum ersten Mal öffentlich auch mit Putin angelegt. Als er damals eben vergiftet wurde und irgendwo in Sibirien in einem Krankenhaus lag, hat sie einen offenen Brief an Putin geschrieben und gesagt, lassen Sie sofort meinen Mann frei und nach Deutschland ausfliegen. Dazu gehört schon eine Portion Mut. Deswegen, ich glaube, an der Kraft und am Mut wird es nicht scheitern. Die Frage ist, aber wird sie es schaffen, diese Arbeit, die Nawalny begonnen hat, so weiterzuführen? Ich glaube, sie hat das Team hinter sich. Die haben sich bislang alle hinter sie gestellt. Sie hat Videobotschaften aufgenommen. Sie hat zum Kampf gegen Putin aufgerufen. Und sie bleibt natürlich international gesehen eine extrem berühmte, extrem gut vernetzte, extrem wirkungsstarke Persönlichkeit. Das heißt, der Westen wird sie wahrscheinlich sehr gerne aufnehmen, wahrnehmen als Anführerin der Opposition.
Sie war ja auch schon bei Joe Biden zu Besuch, richtig, beim US-Präsidenten zum Beispiel, hat andere ranghohe Politiker getroffen. Jetzt ist es so, dass das Team Nawalny und damit auch Sie in der letzten Woche bestätigt haben, dass das, was wir in unserem ersten Podcast über Alexei Nawalny berichtet haben, nämlich, dass es Gespräche über einen Gefangenenaustausch gab, der Tiergartenkiller Krasnikow gegen Nawalny, dass das kurz vor dem Abschluss gestanden habe, also das, worüber wir in diesem ersten Podcast rund um die Sicherheitskonferenz, also als er gestorben ist, schon gesprochen haben. Das hat das Team Nawalny bestätigt und offenbar hat sie ganz entschieden dafür gekämpft. Ich habe auch mit mehreren Politikern noch in den vergangenen Tagen und Wochen gesprochen. Es gab wohl auch viele Gespräche von Julia Nawalny in Deutschland, wo sie versucht hat, Politiker zu überzeugen, wo sie versucht hat, Diplomaten zu überzeugen, andere zu überzeugen, alles für diesen Gefangenenaustausch zu tun, der dann am Ende nicht zustande kam. Jetzt behauptet das Team Nawalny ja, oder das Team Nawalny behauptet, dass es kurz vor dem Abschluss gestanden habe und dass es daran gescheitert sei, dass Putin eben nie eigentlich wirklich Nawalny habe freilassen wollen. Das heißt, dass man den Oligarchen Abramowitsch eingeschaltet hatte in den letzten Monaten, der Putin ein Angebot machen sollte, also Krasnikow gegen Nawalny. Wir haben dazu keine offizielle Bestätigung der Bundesregierung. Es gibt ja Hinweise, dass es Gespräche gegeben hat, aber nie eine Bestätigung. Und dann der sehr wahrscheinliche Mord an Alexei Nawalny. Und das Team sagt jetzt, es lag daran, dass dieser Austausch kurz bevorstand. Was glaubst du von dieser Geschichte?
Ich halte die Glaubwürdigkeit für relativ hoch, wenn Paul Ronsheimer sowas im Zuge der Münchner Sicherheitskonferenz erzählt und kurz darauf das Team Nawalny es bestätigt, glaube ich, dass weite Teile dieser Version stimmen. Ob die Vorwürfe des Teams von Nawalny gegenüber deutschen und amerikanischen Beamten angemessen sind, die angeblich zu lange gebraucht hätten, um das Ganze zu organisieren, das sei mal dahingestellt, das kann ich nicht sagen. Aber ich kann diese Logik, die erstmal total unlogisch erscheint, total nachvollziehen. Also, dass Putin Krassikow diesen Tiergartenkiller zwar unbedingt haben wollte, aber einfach auf gar keinen Fall Nawalny freilassen wollte. Und als er verstanden hat, okay, solange Nawalny lebt, wird man sich im Westen immer um seine Freilassung bemühen, dann nehme ich ihn eben einfach aus dem Spiel und bekomme meinen Krassikow-Deal eben ein paar Jahre später. Das kann ich total nachvollziehen, aber diese Dramatik, dass am 15. Februar der Deal in der finalen Phase war, laut dem Team von Nawalny, und am 16. Februar vermeldet wurde, dass Nawalny tot ist, das ist schon unglaublich.
Und wenn wir jetzt darauf schauen, welche Möglichkeiten Julian Nawalny ja hat. Wir haben schon darüber gesprochen, sie konnte nicht oder ist nicht zur Beerdigung gefahren. Wie kann man gegen Putin kämpfen, wenn man nicht nach Russland kann? Wir haben bei Alexei Nawalny gesehen, dass er, nachdem er vergiftet wurde, wieder zurückgeflogen ist. Warum ist er geflogen? Da haben wir auch drüber gesprochen, dass es vielleicht ein bisschen Selbstüberschätzung war, aber auch, dass es für ihn klar war, dass er nach Russland wollte. Vielleicht hat er gedacht, dass es große Proteste gibt. Was wird jetzt die Taktik sein von Julia Nawalnaja? Wie wird sie Politik machen können und kann sie tatsächlich die Russen erreichen?
Das ist wirklich die entscheidende Frage. Sie muss ihren politischen Stil, ihre Strategie erst einmal finden. Denn sie war, glaube ich, nicht darauf vorbereitet. Also natürlich wusste sie, dass es passieren kann, dass ihr Mann stirbt. Aber sie hat ja, das hast du ja gesagt, selbst alles dafür getan, dass er freikommt und vielleicht auch daran geglaubt, weil dieser Gefangenenaustausch in der finalen Phase war. Das heißt, für sie kommt diese Rolle gewissermaßen auch überraschend. Und bislang in den ersten Wochen agiert sie natürlich aus großer Trauer und Verzweiflung heraus und konnte vielleicht noch gar nicht viel über Politik nachdenken, sondern musste erstmal einige Dinge organisieren. Also, dass sie die Leiche zurückbekommen und dass ihr Mann begraben wird. Und jetzt geht es aber natürlich darum, die Aufmerksamkeit hochzuhalten und dass es eben nicht bald wieder in Vergessenheit gerät. Und sie ist ja jetzt Anführerin eines Teams, das in der Vergangenheit extrem aufwendige, spektakuläre Recherchen veröffentlicht hat. Also Putins Palast, die Korruption in Putins unmittelbarer Umgebung. Und das ist das zentrale Erbe von Nawalny. Und jetzt ist die Frage, ob sie es schafft, das so weiterzuführen. Ob sie es schafft, Geldgeber zu finden, die das weiterhin unterstützen, die in sie vertrauen und nicht nur in Alexei Nawalny. Und ob sie es schafft, dieses Team eben weiterzuführen und genauso beeindruckende Recherchen zu veröffentlichen. Es kann natürlich auch sein, dass sie auf etwas ganz Neues setzt, was wir alle nicht vorhersehen. Also die Weltöffentlichkeit ist auf jeden Fall bereit, sie als Anführerin der Anti-Putin-Bewegung in Russland anzunehmen.
Was sich sicherlich auch viele fragen, ist, wie gefährdet sie selbst jetzt ist. Sie lebt ja in Großbritannien meistens, ist viel unterwegs. Aber wir haben gerade über den Tiergartenmörder gesprochen. Wir erinnern uns an die Vergiftung tatsächlich in einem Londoner Krankenhaus von russischen Oppositionellen. Also Russland hat ja gezeigt, dass Gegner des Regimes überall ausgeschaltet werden können. Gehst du davon aus, dass Julia Nawalnaja jetzt eine der Hauptgegnerinnen für Putin ist? Auch wenn wir sehen, was heute eben bei dieser Beerdigung passiert ist, dass man dort sehen kann, dass offenbar zumindest Teile der Unterstützer von Alexei Nawalny auch gleichzeitig gegen den Krieg in der Ukraine sind. Ist das etwas, wo der Kreml denken könnte, die nächste, die wir ausschalten müssen, ist jetzt Julia Nawalnaja, oder wäre das zu offensichtlich?
Ich glaube, dass sich das noch zeigen wird. Ich glaube, dass der Kreml ebenso wie wir noch nicht weiß, ob sie eine ernstzunehmende Gegnerin ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass man sie erstmal nicht als würdige Gegnerin akzeptiert. Das ist eine Gruppe von alten Männern, die meisten davon mit KGB-Vergangenheit. Die nehmen eine Frau, die deutlich jünger ist, keinerlei politischen, militärischen, sonstigen Hintergrund hat, glaube ich, erstmal überhaupt nicht ernst. Also die russische Propaganda fängt schon an, sich auf sie einzuschießen. Manche haben ihr ganz stumpf gedroht, manche Propagandisten, und meinten, wenn du forderst, dass das russische Regime sanktioniert wird, dann bist du bald die Nächste, die bestraft wird. Manche haben sich darüber lustig gemacht, auf eine ganz perfide Art und Weise, dass sie ihren Mann im Knast nie besucht hat, obwohl sie es ja konnte. Stattdessen hat sie lieber bunte Kleider in den Hauptstädten Europas getragen. Also man versucht schon, sie propagandistisch anzuschießen, aber ob man sie wirklich schon töten will, das
Philipp, ist... Wie wird so jemand, frage ich mich gerade, jetzt geschützt? Also in Großbritannien sicherlich von britischen Geheimdiensten und möglicherweise britischer Polizei oder ganz sicher britischer Polizei. Aber sie wird wahrscheinlich auch eigene Bodyguards und Sicherheit haben, oder?
Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich habe die Nawalnys nie mit Bodyguards gesehen, nie mit eigenen Bodyguards. Ich glaube, die tun viel, um zu verschleiern, wo sie sich gerade befinden, aber die sind realistisch genug, um zu wissen, wenn der gesamte russische Geheimdienstapparat darauf angesetzt wird, dich umzubringen, ja, dann hast du keine so guten Chancen. Aber Putin hat ja im Fall Nawalny recht klar gezeigt, wo seine Grenze ist. Und die Grenze war, als Nawalny halt zurückgekehrt ist. Also ein Oppositioneller in Russland. Das ist das, was ihm offenbar Angst macht. Das ist das, was er unbedingt vermeiden wollte. Wenn sie dauerhaft vorhat, im Exil zu bleiben, wird man das beobachten. Man wird die Wirkung in Russlands von ihren Aktivitäten beobachten und dann wahrscheinlich situativ entscheiden. Aber Paul, du kennst ja jetzt auch einige Politiker. Nawalny war sehr lange nah dran. Sie war lange an Nawalny dran, sie hat ihn unterstützt und beraten, hat sehr viel mitbekommen, sehr viele Politikerinnen und Politiker kennengelernt. Glaubst du es, dass es möglich sein wird, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema, auf sie selbst, auf den Kampf gegen das russische Regime aufrechtzuerhalten? Oder ist das nur die erste Phase, in der alle eben hinschauen, aber dann, weil sie einfach kein Profi ist, weil sie sich nicht selbst so hoch gekämpft hat wie ihr Mann, dass es irgendwann einfach untergeht und sie wird dann irgendwann die Nawalny-Witwe sein, aber eben nicht die Anführerin der Opposition?
Also ich finde, sie hat mit dem Umgang des Todes von Alexei Nawalny schon gezeigt, wie stark und wie politisch sie ist. Also, dass du dich auf die Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz stellst, nur wenige Minuten oder Stunden, nachdem dein Mann gestorben ist, das machst du ja nicht aus persönlichen Motiven. Ja, persönlich würdest du irgendwo sitzen, zusammenbrechen, weinen, mit deinen Kindern sein, aber eben auf dieser Bühne zu stehen, heißt ja, du willst eine politische Message loswerden. Also, dass sie das geschafft hat, ich habe auch an dem Tag viel mit Leuten gesprochen, die sie dann betreut haben, auch in München. Sie hat sich dann da in ein Büro zurückgezogen und mit ihren Kindern gesprochen, war natürlich total fertig. Aber das war mal das Erste, was ja sehr, sehr politisch war, also vor den Augen der Vizepräsidentin. Dann in den nächsten Tagen, du hast es angesprochen, die Debatte um die Leiche, dann tatsächlich die erste Enthüllung, worüber wir gesprochen haben, dass es diese Diskussionen um den Austausch gab. Sie war auch vorher schon sehr politisch, wo sie eben ja die Menschen getroffen hat, die Entscheider. Ich denke, es kommt sehr darauf an, wie dieses Team jetzt weiter funktionieren wird. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, wie genau sie sich zum Krieg in der Ukraine positionieren wird. Gerade was die Frage von Krieg und Frieden angeht. Denn das geht ja irgendwie miteinander einher. Ja, auch bei der Sicherheitskonferenz war es ja so. Und in der Ukraine, wo ich ja jetzt die letzten Wochen war, war man interessanterweise sehr auf Abstand zu Alexei Nawalny. Es hat keine Riesenrolle gespielt. Man hat das natürlich als Beweis genannt, wie Putin mit seinen politischen Gegnern umgeht, was das für ein Mafiastaat ist. Aber es war jetzt nichts, was zum Beispiel Zelensky benutzt hätte die ganze Zeit. Da geht es vor allem aus der Geschichte heraus ging es um die Frage, Alexei Nawalny hat sich immer sehr widersprüchlich zu Krim geäußert zum Beispiel. Das ist etwas, was man ihm übel nimmt. Also da gibt es viele Dinge, die man in der Ukraine, was Alexei Nawalny angeht, kritisch sieht, eben weil man ihm vorwirft, da in einer sehr auch nationalistischen Richtung unterwegs gewesen zu sein. Aber politisch, glaube ich, kommt es für sie jetzt sehr darauf an, auf welche Themen sie setzt. Und dann wiederum ist es für sie natürlich nicht einfach, wenn sie einerseits sozusagen auf der Welt unterwegs ist und viel mit den Amerikanern und mit den Europäern. Die Frage, wie sie Kontakt und auch die Bindung zu Russland behält. Denn am Ende, wenn sie eine Anführerin sozusagen einer Opposition im Exil sein will, sage ich jetzt mal, muss sie ja auch die Gefühle der Russen oder der Mehrheit der Russen ansprechen. Und da, glaube ich, gibt es dann schon einen großen Unterschied zwischen auf internationaler Bühne unterwegs sein und die Gefühle, Emotionen und auch Gedanken der Russen selbst zu erspüren.
Also im Moment gibt es, glaube ich, keinen Haftbefehl gegen sie. Also sie könnte wohl einreisen. Das heißt aber natürlich gar nichts. Also Haftbefehle wachsen in Russland de facto auf Bäumen. Da könnte man sich sofort was überlegen, um sie dann doch festzunehmen. Und dann kann man sich vorstellen, was ihr blüht.
Philipp, was denkst du, wird sie jetzt als nächstes tun? Also sie hat das Team von Nawalny an ihrer Seite. Sie ist in Großbritannien, sie reist durch die Welt. Ich habe den Besuch bei Joe Biden angesprochen. Sicherlich wird sie auch andere Politiker treffen. Aber was wäre etwas, was große Aufmerksamkeit und darauf lenken würde und was wäre sozusagen etwas, was jetzt im Sinne Alexei Nawalnys wäre?
Ich glaube, da gibt es eigentlich nur eine Antwort, ein Projekt, an dem sie arbeiten kann, und das ist die Enthüllung, wer ihn wie ermordet hat. Das Team von Nawalny hat bereits die Mitarbeiter der russischen Sicherheitsbehörden dazu aufgerufen, sich bei ihnen zu melden, wenn sie Hinweise und Informationen haben. Sie sind auch bereit, diese Menschen zu bezahlen. Man weiß auch, dass dieses System durchlässiger ist, als es den Anschein hat. Also die große Geschichte, die große Enthüllung ist, wie Nawalny wirklich starb an diesem 16. Februar oder vielleicht schon vorher. Das ist, glaube ich, das, worauf alle Ressourcen im Team Nawalny konzentriert werden. Das ist kein nächster Korruptionsfall in Russland, sondern das ist die Aufarbeitung dieses Mordes wahrscheinlich. Und dann natürlich die politischen Konsequenzen, dass die Leute, die verantwortlich sind, bis nach ganz nach oben, dass sie bestraft werden.
Wir hoffen, dass Julian Nawalny ja erstmal sicher bleibt, dass ihr nichts zustößen wird, dass sie ihre Kraft wiederfindet, auch insbesondere für ihre Kinder. Und sind dann hoffnungsvoll oder gespannt, was sie politisch machen wird. Tatsächlich geben uns die Bilder, die wir heute gesehen haben, Philipp, glaube ich, zumindest ein bisschen Hoffnung. Man nimmt ja auch weniges in diesen dunklen Zeiten. Und dass sich da auf offener Straße und mit Gesicht Russen heute bei der Beerdigung gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen haben, das macht Hoffnung. Vielen Dank, Philipp, für deine Insights. Ich bin jetzt wieder im Auto auf dem Weg zum Flughafen und melde mich dann in den nächsten Tagen sehr wahrscheinlich wieder aus einem neuen Land, aus Israel, tatsächlich wieder, wohin ich auf dem Weg bin. Das darf ich ruhig sagen.
Na gut, wir können auf jeden Fall eine sehr spannende nächste Podcast-Folge versprechen.
Ich hoffe.
Aber mehr darfst du nicht sagen.
Und unbedingt abonnieren und
die Glocke aktivieren.
Die Glocke und liken und so, genau. Mach's gut, Philipp.
Tschüss, Paul. Redaktion: Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt: Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion: Serdar Dennis.